Longevity ist ein ganzheitliches Thema. Ich kann das nicht auf die Haut beschränkt betrachten. Also die Haut wird wesentlich auch das zeigen, was ich insgesamt für meine Gesundheit tue und ist nicht abgekoppelt vom restlichen Körper.
Länger leben, der Longevity-Podcast mit Natalia Fischer und Dr. Felix Bertram.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Länger leben. Ich bin Natalia Fischer, Redakteurin bei Funke, und mir gegenüber sitzt Dr. Felix Bertram. Schön, dass du da bist, Felix.
Hallo, Natalia.
Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, was man alles für ein langes und gesundes Leben tun kann. Heute wollen wir mal darauf eingehen, wie ein ganz bestimmtes Organ altert, und zwar unsere Haut. Und inwieweit wir das beeinflussen können, also quasi dein Fachgebiet als Dermatologe, Felix.
Genau.
Die Haut ist ja unser größtes Organ und sie erfüllt ganz viele essentielle Funktionen. Die schützt uns vor Umwelteinflüssen, reguliert den Wärmehaushalt. Was hat die Haut noch für wichtige Funktionen für uns gesundheitlich?
Ja, eine ganze Menge. Die Haut ist auch ein Immunorgan. Es befinden sich also sehr viele Langerhanszellen in der Haut. Das ist sozusagen die direkte Immunantwort gegen Bakterien und fremde Stoffe. Die Haut ist ein Sinnesorgan, also darüber werden Berührungen, Schmerz und Temperatur vermittelt, auch ein Stoffwechselorgan, sie speichert Fett, sie speichert Wasser, beteiligt auch an der Hormonumwandlung, an gewissen Entzündungsprozessen, sie steuert Flüssigkeit, verhindert also Austrocknung ohne Haut, das sieht man auch Verbrennungsopfer, die dehydrieren, also verlieren zu viel Flüssigkeit. Sie ist in der Temperatursteuerung wichtig, das hast du schon erwähnt, also eine ganze Menge an wichtigen lebenswichtigen Funktionen.
Und wir wollen ja heute über Hautalterung sprechen. Also wenn unsere Haut altert, kann sie diese ganzen wichtigen Funktionen noch ausreichend erfüllen oder geht das verloren?
Also die gesunde Haut kann das bis zum letzten Lebenstag eigentlich gut. Sie wird aber mit dem Alter natürlich ineffizienter, trocknet schneller aus, produziert nicht mehr so viel Talg, mehr Wasserverlust, auch nicht mehr so gut in der Wundheilung, Thermoregulation. Also es wird schon schwächer, aber eine normale Haut schafft das schon noch bis ins hohe Alter alles zu erfüllen.
Wann beginnt denn unsere Haut eigentlich zu altern? Schon recht früh, oder?
Auch recht früh, genau. So ab 25 lässt die Kollagenbildung langsam nach. So 1% pro Jahr, nicht so wahnsinnig viel. Es gibt aber dann gerade bei Frauen einen sehr, sehr starken Knick nach unten nach der Menopause. In der Postmenopause sinkt das Kollagen um etwa 30%. Also innerhalb von den ersten 5 Jahren, das ist schon massiv. Da gibt es meistens nochmal einen Push.
Also die Haut von Männern und Frauen altert unterschiedlich, könnte man dann sagen, ne?
Sie altert nicht zwingend unterschiedlich, aber Männer haben eine dickere Haut und haben auch mehr Kollagen in der Haut. Und Männer sind halt nicht östrogenabhängig. Das heißt, Männer haben einen anderen Hormonhaushalt und haben diesen Knick nachher nicht so. Aber ich glaube, viel wichtiger ist nicht das Geschlecht, sondern der Lebensstil. Also ein gesunder Lebensstil verhindert Falten und Hautalterung, während ein ungesunder Lebensstil zu einer schnelleren Hautalterung führt.
Spielt denn der Lebensstil eine größere Rolle dann als Genetik oder spielen auch die Gene eine Rolle, wie schnell meine Haut altert?
Beides, aber wie auch generell bei der Gesundheit, spielen Gene eine relativ geringe Rolle. Man sagt so 20% und 80% Lebensstil.
Deutlich mehr.
Ja, deutlich mehr. Also beeinflussbar, was ja gut ist. Mhm. Wir können was tun.
Welche Umwelteinflüsse oder welche Lebensstilfaktoren sozusagen lassen denn die Haut altern? Ich vermute mal, die Sonne spielt da eine große Rolle, hört man ja immer wieder UV-Strahlung, aber was sind da noch die Faktoren, die es beeinflussen?
Also in 1 und 2 stehen ganz klar Sonne und Rauchen. Das sind die beiden Faktoren, die die Hautalterung im Speziellen besonders beeinflussen. Aber natürlich auch sowas wie Luftverschmutzung, Ernährung, Schlaf, Stress spielen auch eine wesentliche Rolle.
Also all die Dinge, über die wir in diesem Podcast auch schon mehrfach gesprochen haben.
Genau. Deshalb darf man die Haut, es gibt im Moment diesen Trend, dass so Skin-Longevity-Praxen und Kliniken entstehen. Für mich ist es einfach ein Marketing-Gag, um sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen zu verkaufen. Halt die Hautästhetik. Longevity ist ein ganzheitliches Thema. Ich kann das nicht auf die Haut beschränkt betrachten. Also die Haut wird wesentlich auch das zeigen, was ich insgesamt für meine Gesundheit tue und ist nicht abgekoppelt vom restlichen Körper.
Du hast schon angesprochen, UV-Licht spielt eine zentrale Rolle bei der Hautalterung. Was ist denn das Problem jetzt eigentlich mit UV-Licht? Weil unsere Haut produziert ja schon auch Vitamin D, wenn wir uns der Sonne aussetzen. Also ist es, würde man denken, ist ja eigentlich auch gesund.
Es ist wie alles im Leben, immer die Dosis zählt. Sonnenlicht besteht ja im Wesentlichen jetzt mal aus 2 Wellenlängen, UVA und UVB. UVA hat es immer. Ich weiß nicht, ob du kennst du dieses ganz berühmte Bild von diesem LKW-Fahrer,
der immer
am Fenster saß und die eine Gesichtshälfte ist total faltig und die andere nicht. Das ist UVA. UVA wirkt tiefer, also wirkt dort, wo das Kollagen ist, in der Dermis, in der tiefen Hautschicht. Und UVA trägt damit zur sichtbaren Hautalterung bei. Während UVB, das ist das, wenn ich aus dem Auto aussteige und der Sonne direkt ausgesetzt bin, eher oberflächlich wirkt und zu Hautschäden führt, was dann oft auch in zum Beispiel weißem Hautkrebs oder schwarzem Hautkrebs erkennbar wird.
Bevor wir jetzt nochmal gleich darüber sprechen, wie wir sozusagen mit dem UV-Licht umgehen, will ich nochmal einmal vorher verstehen, was passiert denn, wenn die Haut altert? Du hast schon angesprochen, also Kollagen wird weniger. Was passiert noch sozusagen in der Haut, wenn wir altern?
Also Kollagen und Elastin, das sind so die beiden wichtigsten Stabilitätsfaktoren. Die gehen mit dem Alter einfach, sinken die. Und durch Sonnenexposition geht es noch schneller. Sonnenexposition führt natürlich auch zu DNA-Schäden, die dann die Hautfunktion reduziert. Also eine kaputte Zelle, die nicht mehr vollständig funktioniert, kann auch andere Funktionen nicht mehr übernehmen. Hyaluronsäure geht verloren mit der Zeit. Das heißt, die Hautfeuchtigkeit und die Barrierefunktion wird weniger. Nicht nur bedingt durch Hyaluron, aber unter anderem. Und auch die Hautdicke nimmt ab. Das sind so eigentlich die wesentlichen Prozesse.
Mit den sichtbaren Folgen, dass die Haut dann eben auch Falten bildet, trockener wird, Risse und wahrscheinlich auch dünner wird, ne?
Genau, Haut wird dünner, faltiger, weniger elastisch, also ne, fängt dann an zu hängen. Aber auch wichtig, sie heilt weniger schnell. Ne? Wir kennen viele, dass in jungen Jahren heilt alles innerhalb von Tagen. Wenn wir älter werden, brauchen Wunden und Infektionen manchmal deutlich länger, um zu heilen.
Das Gute ist ja, das hast du ja schon angesprochen, wir können ja die Hautalterung ein Stück weit bremsen oder zumindest beeinflussen. Dann lass uns da nochmal gucken. Also du hast schon angesprochen, Rauchen, Alkohol, Lifestyle, das ist ein wichtiger Faktor, dass man einfach gesund lebt. Das nützt auch der Haut. Was sind weitere Faktoren, mit denen wir die Hautalterung bremsen können?
Also ich will nochmal die Hierarchie aufstellen. Das Wichtigste ist Sonnenschutz. Und jetzt denken die meisten an Sonnencreme. Sonnencreme ist aber Nummer 3. An erster Stelle steht nicht in die Sonne gehen, also das heißt nicht gar nicht in die Sonne gehen, aber zum Beispiel sich eher im Schatten aufhalten. Ich bekomme immer noch genug Sonne, nicht falsch verstehen. Auch wenn ich voll eingecremt bin, bekomme ich noch genug Sonne zur Vitamin-D-Bildung. Also im Schatten sein, die starke Mittagssonne meiden und bedeckende Kleidung tragen. Erst danach kommt Sonnencreme als Faktor. Rauchen haben wir genannt und dann bleibt es bei dem, was wir schon oft angesprochen haben. Gesunde Ernährung, Schlaf, glaube ich auch unterschätzt. Die meisten Leute geben wahnsinnig viel Geld aus für teure Cremes, haben aber einen schlechten Schlaf oder trinken abends 2 Flaschen Rotwein.
Das fällt viel schlimmer ins Gewicht.
Es fällt viel stärker ins Gewicht als das, was ich von außen beitrage.
Und Lichtschutzfaktor hast du jetzt schon angesprochen. Wie hoch sollte der denn sein?
Also mindestens 30. Ich empfehle grundsätzlich 50. Wir haben sowieso das Problem, dass der Lichtschutzfaktor deshalb nicht gut wirkt, weil wir grundsätzlich zu wenig auftragen. Alle Studien, auch Lichtschutzfaktormessungen, beruhen auf einer relativ dicken Dicke. Also wenn wir das so auftragen würden, wie es offiziell empfohlen wird, dann wäre das wirklich wie fast ein Millimeter dick. Also wir wären dann richtig eingeschmiert. Und das machen wir eigentlich zu wenig. Und deshalb würde ich dem schon mal entgegensteuern, indem ich den höchsten verfügbaren Lichtschutzfaktor verwende, 50.
Und da würdest du quasi auch empfehlen, den aufzutragen, wenn die Sonne jetzt auch gar nicht unbedingt scheint, also im Winter auch, also einfach wenn es hell draußen ist, immer Lichtschutzfaktor 50?
Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was ich empfehle und was ich selber mache. Ja, ich empfehle das so, nochmal wegen dem UVA. Wir haben das vorhin besprochen, der LKW-Fahrer, der im Auto sitzt, der ist auch an ganz vielen wolkigen Tagen durch die Straßen von dem Mittelwesten gefahren oder wo auch immer der zu Hause ist und hat auch bei wolkigen Tagen UVA-Strahlung abbekommen. Das gilt auch für uns. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn ich morgens nur kurz draußen bin und dann in meinem Büro, dann creme ich mich auch nicht ein. Also es ist jedem selber überlassen. Die offizielle Empfehlung ist jeden Tag.
Okay. Und es gibt ja einen Unterschied. Es gibt einmal diese mineralischen Filter, die immer so ein bisschen weiß sind auf der Haut und dann die chemischen Filter. Das sind die etwas besser einziehen. Welchen würdest du da empfehlen oder gibt es da einen besseren?
Die sind beide gut in ihrer Wirkung. Ich habe ja auch eine eigene Hautpflegemarke und habe jetzt gerade mit einem Produzenten gesprochen, der einen physikalischen Sonnenschutz macht, der nicht mehr weißelt.
Das ist nochmal was anderes. Du hast physikalisch gesagt, ich habe mineralisch gesagt. Ist das mineralisch. Das Gleiche?
Mineralisch. Ist das Gleiche im Grunde. Okay. Ja, ja, physikalisch okay. Ist ein anderes, ja, ja, meint das Gleiche, sagen wir es so.
Klar.
Also wir sind nah an der Grenze, dass wir sozusagen physikalische Sonnenschutzprodukte herstellen können, die wir ganz normal eincremen können und die keine sichtbaren Spuren haben. Oder gibt vielleicht sogar schon auf dem Markt. Ich weiß nicht, ob der Produzent der Einzige und Erste ist, der es überhaupt macht, aber ich habe auch schon Produkte gehabt, die fast nicht mehr sichtbar sind, die physikalisch waren. Ich persönlich bin Fan von physikalischen Produkten, weil sie einfach besser haften. Ich viel Sport mache, es brennt mir nicht in den Augen. Aber beide sind gut, beide sind wirksam. Genau, beide sind gut.
Und wenn ich jetzt Lichtschutzfaktor auftrage, dann hast du auch schon gesagt, dann sollte ich trotzdem nicht den ganzen Tag in der Sonne verbringen, in der Mittagssonne trotzdem mal in Schatten und immer noch darauf achten. Also ist es kein Freifahrtschein für, ich kann all day long in der Sonne verbringen.
Nein, okay. Nein, es senkt nur das Risiko. Ich habe immer noch Stellen, die nicht bedeckt sind. Ich trage in der Regel zu wenig auf, also 99% tragen zu wenig auf. Ist keine Garantie, es steht in der Wertigkeit an Nummer 3. Schatten. Bedeckende Kleidung ist wichtiger als Sonnenschutz, aber also alle 3 sind wichtig, aber das müssen wir schon verstehen. Sonnenschutz allein ist nicht eine Garantie, um die Haut 100% zu schützen.
Das heißt, Solarium ist wahrscheinlich auch keine gute Idee, oder? Für die Haut.
Ja, gibt es das überhaupt noch? Gibt doch Solarium?
Es gibt es noch, ja. Ich glaube, es nutzen nicht mehr so viele.
Also Antwort ist eindeutig nein. Es wird auch von der WHO als karzinogen, also krebserzeugend klassifiziert und beschleunigt logischerweise die Hautalterung. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal Menschen gesehen hat, die viel und oft im Solarium sind. Die sehen aus wie Leder. Ganz klar.
Will man nicht.
Beschleunigt Hautalterung und fördert Hautkrebs. Keine Empfehlung.
Okay, jetzt haben wir schon über ganz viele Faktoren gesprochen, die Hautalterung ein Stück weit bremsen können. Lifestyle, auch Sonnenschutzfaktor. Dann gibt es ja noch den Markt für Anti-Aging-Produkte. Ich glaube, da müssen wir auch mal kurz drüber sprechen.
Sehr, sehr gerne.
Mhm, der boomt nämlich und ganz viele Cremes versprechen hautverjüngende Effekte. Vielleicht können wir da mal einen Blick drauf werfen auf so die gängigsten Wirkstoffe und mal schauen, was da wirklich sinnvoll ist und was reines Marketing ist. Also auf der 1, davon liest man ständig, ist Retinol. Vitamin A. Das soll die Zellerneuerung wohl ankurbeln und Kollagenproduktion fördern. Ist da was dran?
Ich gehe gerne auf alle ein. Mhm. Ich will aber sagen, wichtig ist vorweg, Anti-Aging mit Cremes gibt es im Grunde nicht. Also das ist ein Irrglaube. Wir können keine Falten dauerhaft mit Cremes reduzieren. Es gibt da viel, viel bessere Methoden. Die beste Methode ist für mich, für das, was ich stehe, Longevity, guter Schlaf, gesunde Ernährung, Sport, Stressregulation. Macht viel, viel mehr aus für unsere
Gesundheit. Und Lichtschutzfaktor.
Und Lichtschutzfaktor, klar, aber die gesamtgesundheitliche Betrachtung und wie wir damit umgehen, viel, viel mehr als jede Creme. Was Cremes aber gut können, ist die Barriere stärken und die Hautregeneration fördern. Das ist auch das Mantra, für das ich stehe. Und das ist fast noch wichtiger als die Herangehensweise, das irgendwie Falten reduzieren soll. Aber gehen wir zu Vitamin A. Vitamin A ist gut belegt. Also Retinol ist gut belegt. Wichtig ist aber die Konzentration. Die müsste zwischen 0,3 und 0,5 sein. Kann bis 1% hochgehen. Das ist im freiverkäuflichen Markt sozusagen die Range, in der die Konzentration wissenschaftlich nachgewiesen wirksam sein kann, richtig angewendet. Darüber gibt es höhere Konzentrationen, die sind aber verschreibungspflichtig, machen einige Menschen auch. Was vielleicht wichtig ist, man muss auch schauen, welches Produkt ist es genau? Ist es Retinol oder ist es sozusagen eine Ableitung davon, wie das Retinylpalmitat oder Bakuchiol? Es gibt verschiedene Derivate von Retinol, die weniger stark wirksam sind. Also man muss sich tatsächlich ein bisschen mit dem Thema befassen, um eine Packungsbeilage gut zu lesen und interpretieren zu können. Also wenn irgendwo steht Retinal 0,5%, dann heißt es nicht, dass es genauso wirksam ist wie Retinol 0,5%, weil das Retinal möglicherweise dieses Retinylpalmitat ist, was nicht die gleiche Wirksamkeit hat.
Also worauf soll man dann achten, wenn man das gerne probieren möchte, dass Retinol 0,3 ist?
Retinol, also das wirkliche Retinol, was leider selten ist in freiverkäuflichen Produkten, und das ist in der richtigen Konzentration es fängt bei 0,1 an, da schon gibt es schon eine gewisse Evidenz. Der Sweet Spot, also die beste Wirksamkeit, zeigt sich zwischen 0,3 und 0,5%. Maximaldosis ist so etwa 1%. Es ist nicht ganz einfach rauszufinden. Ich will nicht sagen, dass die Derivate auch nicht theoretisch funktionieren können, aber es gibt keine Studien und wir wissen nicht, in welcher Konzentration sie wirksam sind. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert.
Ich glaube, es ist angekommen, Retinol kann was bewirken bei 0,3 bis
0,5 ist der Sweet Spot und es muss Retinol sein.
Retinol, nicht Retinal.
Retinal oder Bakuchiol, also nicht sozusagen Ersatzstoffe.
Okay. Ja.
Werbung.
In unserem Podcast Länger Leben sprechen wir immer wieder darüber, wie schon kleine Veränderungen dabei helfen können, bewusster zu essen und neue, gesunde Routinen in den Alltag einzubauen. Und genau deshalb freuen wir uns, euch heute das Jamino Knochenbrühenkonzentrat vorzustellen. Knochenbrühe gehört zu den traditionellsten Lebensmitteln überhaupt und passt auch heute noch gut in den Alltag. Das Jamino Knochenbrühenkonzentrat ist echte Knochenbrühe in konzentrierter Form. Einfach einen Teelöffel in heißes Wasser, kurz umrühren und schon ist eine warme Tasse Brühe fertig. Ich genieße sie als kleine Auszeit an langen Tagen. Sie eignet sich aber auch für Suppen, Soßen, Risotto oder Eintöpfe. Hergestellt wird das Jamino Knochenbrühenkonzentrat traditionell. Es wird 20 Stunden lang aus 100% Bio-Rinderknochen von Weiderindern geköchelt. Die Brühe enthält neben 5 verschiedenen Kollagentypen unter anderem auch Gelatine, Aminosäuren und Mineralstoffe, eben mehr als nur Kollagen. Wenn du neugierig geworden bist und traditionelle Knochenbrühe unkompliziert in deinen Alltag integrieren möchtest, dann schau dir das Jamino Knochenbrühenkonzentrat gerne einmal an. Den Link findest du in den Shownotes. Dann haben wir auf der 2 die Hyaluronsäure. Die soll Feuchtigkeit spenden. Da gibt es kurz- und langkettige, da muss man vielleicht auch nochmal kurz erklären. Kann die was bewirken, die Hyaluronsäure?
Genau. Hyaluronsäure ist ein ganz, ganz starker Wasserbindner. Also ein Vielfaches ihres Eigengewichtes kann an Wasser gebunden werden. Kurzkettig, langkettig beschreibt nur die Molekülgröße. Das heißt, Kurzkettige trinken tiefer ein als Langkettige. Das heißt also, wir können verschiedene Tiefen der Haut durchdringen. Wobei es bei der Haut eine ganz wichtige Markierungslinie ist. Das ist sozusagen die Basalmembran. Die trennt die Oberschicht zur Unterschicht. Und in der Unterschicht passiert eigentlich fast alles. Da sind die Blutgefäße, Lymphgefäße, da wird Kollagen produziert, da entstehen Falten. Per Gesetz dürfen Wirkstoffe eigentlich gar nicht in die Dermis rein. Die dürfen also die Basalmembran gar nicht durchqueren. Und so ist das hier auch mit Hyaluron. Hyaluron durchfeuchtet nur die oberste Hautschicht. Die stirbt aber ohnehin ab. Das ist das, was als Schuppen am Ende abfällt. Also das heißt, die erneuert sich alle 40 Tage. Das heißt, mit äußerer Anwendung von Cremes kann ich keine Langzeiteffekte erzeugen, weil die Haut sich einfach wieder abschilfert und erneuert. Hyaluron aber, um darauf zu kommen, ist ein starker Wasserbindner, wie ich schon gesagt habe, und kann die Haut ganz, ganz toll durchfeuchten, kann aber keine Falten minimieren. Höchstens optisch, indem die Haut halt aufquillt durch das Wasser und dadurch kleinste Falten vielleicht ein bisschen weniger sichtbar werden. Aber es ist ein ganz starker, guter Hautbefeuchter.
Also Minimaleffekte wären es dann für
Leute.
Eher eine Pflege als jetzt.
Ist eine Pflege, eine Feuchtigkeitspflege, ja.
Dann wird ganz oft noch empfohlen Vitamin C, das ist ein Antioxidant, das soll vor freien Radikalen schützen. Ist das empfehlenswert?
Vitamin C grundsätzlich auch sehr gut in einer Dosierung von 10-20%. Das Problem ist, es muss stabil sein. Vitamin C oxidiert ganz, ganz schnell, deshalb ist es auch ein starkes Antioxidant. Und es muss eigentlich luftdicht und lichtdicht sein. Das heißt, in einer braunen Glasflasche oder einem Airless-Dispenser, das heißt, es kommt keine Luft dran, auch kein Licht dran. Sonst besteht die Gefahr, dass es sehr, sehr schnell verfällt und nicht mehr wirksam ist.
Dann haben wir noch die Peptide und das Niacinamid. Die beiden werden auch ganz oft empfohlen. Vielleicht willst du die auch noch mal kurz auseinandernehmen.
Genau, Peptide sind so ein Schlagwort im Moment. Es gibt auch hier wenig Studien, muss man sagen. Die besten Belege haben wir bei Signal- und Carrier-Peptiden. Ich erkläre das kurz. Signalpeptide sind Peptide, die ein gewisses Signal auslösen, wodurch eine Kaskade in Gang gesetzt wird. Also irgendwie Kollagen synthetisiert oder Botox-like. Also es gibt ja so Produkte, die auch die mimische Muskulatur etwas entspannen sollen und Botox-ähnliche Wirkung haben sollen. Besser belegt ist eigentlich fast die Carrier-Funktion, dass also Peptide wie kleine Taxis wirken, sie also sozusagen Wirkstoffe umhüllen und in besonders geeigneter Form sozusagen die Haut besser durchdringen können. Auch hier, wie gesagt, in der Theorie alles sinnvoll und klug und schlau, aber es gibt noch keine Studien, die hier einen klaren Wirknachweis belegen. Heißt aber nicht, dass es nicht wirkt. Also will das nicht abschwächen, aber noch offen im Moment.
Und Niacinamid hatten wir noch angesprochen.
Niacinamid.
B3.
Mhm. Niacinamid ist eins meiner Favoriten, also auch in der Wirkung von 2-5% wirksam, sollte man auch drauf schauen. Niacinamid trägt sehr zur Barrierestärkung bei, also stärkt die Hautbarriere. Das ist für mich die wichtigste Funktion, die Hautpflege übernehmen kann. Unsere Haut zu stabilisieren, die Barriere zu stärken, dass wir nicht mehr so angreifbar sind durch Umweltgifte, durch Luftverschmutzungen, durch andere Schadstoffe. Also die Haut stark und schützbar zu machen.
Also wenn wir jetzt diese 5 haben, ne? Retinol, Hyaluronsäure, Vitamin C, Peptide, Niacinamid, dann würdest du sagen, Niacinamid wäre dein Favorit aus dieser Liste?
Oder kann man schwer das so zu sagen. Ich bin da eben nochmal die Meinung, die Hautpflege, ihre wichtigste Funktion ist, die Hautbarriere zu stärken. Menschen müssen verstehen, dass das Wichtigste überhaupt ist. Die Haut ist unser Organ nach außen und schützt uns vor Schmutz, vor Umweltschmutz, vor Feinstaub und so weiter. Und dazu muss die Haut stabil sein. Mit Cremes und so weiter zu versuchen, Falten zu reduzieren, ist einfach der falsche Ansatz. Das wird, glaube ich, jetzt auch mehr und mehr kommen, weil es ein besseres Verständnis dafür gibt. Und Niacinamid ist in dieser ganzen Reihe der Wirkstoff, der am ehesten die Barriere stärkt. Ceramide wäre ein anderes, also Urea. Also es gibt noch andere Wirkstoffe, die da sehr, sehr gut sind. Insofern würde ich, wenn es um reine Hautpflege geht und die Sinnhaftigkeit von Hautpflege, wäre Niacinamid vielleicht mein Favorit.
Dann gibt es ja nicht nur Cremes, sondern es gibt auch sozusagen Supplements, die immer wieder empfohlen werden, die einem auch gerne bei Social Media und überall begegnen. Und zwar insbesondere gegen die Hautalterung. Vielmehr wird da ganz oft angezeigt, dieses Kollagen-Drinks, Kollagenpulver. Ich ahne schon, was du davon hältst, aber sag trotzdem nochmal, was denkst du über diese Dinge zum Einnehmen?
Schau, ich werde dich jetzt überraschen. Ich weiß es nicht. Ich habe selber sogar mal Kollagen genommen. Meine Einschätzung ist die, es gibt hier keine guten Studien. Warum? Weil es wieder die Ernährungskette betrifft und wir da keine Studien machen können. Wenn ich aus der Physiologie und meiner medizinischen Logik gehe, dann würde ich sagen, wir nehmen das Kollagen auf, aber die Haut ist die letzte Wiese. Also das geht erstmal durch alle großen Blutgefäße, also erstmal durch den Verdauungstrakt, wird dann in die Blutgefäße geschleust, dann geht es zur Lunge, zur Leber, zur Niere, zu all den anderen Organen, Muskeln, Knochen und ganz am Ende geht es erst zur Haut. Und da alle Organe Kollagen brauchen, kann ich mir vorstellen, dass das meiste Kollagen, wenn es überhaupt den Magen-Darm-Trakt überlebt, erstes Fragezeichen, also kann es sein, dass es durch die Magensäure schon zerstört wird, weiß ich nicht, aber selbst wenn es das nicht tut und in den Organismus kommt, die Chance, dass bei der Haut noch ganz viel übrig bleibt, ist relativ gering. Möglicherweise ist es in anderen Organen schon abgelagert und wird dort verwendet, um dort die Strukturen aufzubauen.
Das heißt, möglicherweise kommt es gar nicht an.
Genau, ich kann die Frage nicht beantworten, seriös, weil es keine Wissenschaft dazu gibt. Ich selber habe keinen unmittelbaren Effekt verspürt. Man muss immer auch vorsichtig sein. Ich lebe sowieso gesund. Wenn ich gut schlafe, sieht meine Haut auch gut aus. Und man täuscht sich da selber gerne, führt sich selber ans Placebo, weil man irgendwelche Effekte glaubt zu sehen. Ich habe sie objektiv nicht sehen können.
Okay, dann können wir bis jetzt eigentlich festhalten, also mit einem gesunden Lebensstil, bisschen Sonnenschutz und vielleicht ein kleines bisschen Hautpflege kann man schon ganz gut was erreichen.
Ich bin kein Gegner von Hautpflege. Nur wir müssen die Haut im Gesamtkontext sehen. Und die Pflege ist sozusagen wie auch Supplements bei Longevity so ein Add-on. Also die holen nochmal die letzten 2, 3, 4, 5% raus, schützen vor allen Dingen die Barriere, stabilisieren die Barriere. Für mich das Wichtigste.
Aber die Basis muss stimmen.
Basis muss stimmen. Also es bringt nichts, wenn ich eine Creme für 500 Franken kaufe und aber nachts rauche, saufe, Party mache.
Und mich erstmal ins Solarium setze.
Dann macht das überhaupt nichts. Ne? Es ist wie bei Longevity und dem Vergleich mit Supplements. Ich muss die Grundlage legen, ich muss ein gesundes Leben leben, dann kann es on top Sinn machen. Ich kann mir aber nicht mit einer guten Hautpflege irgendwas anderes erkaufen, also einen schlechten Lebensstil ausgleichen oder sonst irgendwas.
Vielen Menschen reicht das aber nicht aus, glaube ich, denn sozusagen die kosmetischen Behandlungen, die Zahl der kosmetischen Behandlungen steigt. Laut der Vereinigung der deutschen ästhetischen plastischen Chirurgen steigt es stetig an und vielleicht sollten wir da zumindest jetzt in unserer Folge über Hautalterung auch kurz drüber sprechen. Aber Faltenunterspritzung und mit Hyaluron oder mit Botox, das sind ja eigentlich rein wirklich kosmetische Maßnahmen, mit denen wir, also für die Hautgesundheit bringt uns das eigentlich gar nichts. Ne?
Vollkommen richtig. Also ich kann das Aussehen meiner Haut verändern und den Eindruck erwecken, meine Haut sei jünger, aber es ist keine wirkliche Ursachenbekämpfung. Also da bleibe ich nochmal bei meinen Grundlagen, Schlaf, gesunde Ernährung und so weiter. Sind wirksame Substanzen. Botox entspannt den Muskel unter der Haut. Dadurch entspannen sich auch die Falten, weil die meisten Muskeln haben so einen Grundton. Es sind immer eine leichte Anspannung, gerade jetzt bei der Stirn zum Beispiel. Wenn ich diesen Muskel entspanne, dann glättet es automatisch die oberen Falten. Während Hyaluronsäure ein Gel ist, das ich unter eine Faltespritze oder sonst wie ins Gesicht und das dann auffüllt und damit das Volumen vom Gesicht ändert, ist in den letzten Jahren ein bisschen aus der Mode gekommen, weil die Menschen wirklich Angst haben vor diesen überfüllten Gesichtern. Aber es gibt mittlerweile andere Maßnahmen, die wieder populär sind und durchaus auch spannend sind und in eine nachhaltige Richtung gehen.
Was wären das denn für Maßnahmen?
Also es gibt immer noch so Hyaluronprodukte, die nennen wir heute Biostimulatoren. Das sind so ganz flüssige Hyaluronsäureprodukte. Das ist wie eine Creme unter der Haut, wenn ich das mal simpel darstellen kann. Die verteilen sich anders, die clustern nicht so zusammen wie diese gelartigen Produkte, die dann so dicke Wangen machen, sondern die verteilen sich schön unter der Haut und geben so ein schönes Hautbild oder gewisse Needling-Verfahren, Hochfrequenz-Needling. Die Richtung geht ganz klar in eine mehr natürliche Behandlungsformen als in diese künstlichen, überfüllten Gesichter.
Also es geht in eine natürlichere Richtung, aber nichtsdestotrotz, viele Menschen möchten keine sichtbaren Falten im Gesicht haben. Warum glaubst du, ist das so? Also warum haben so viele Menschen Probleme mit dem optischen Altern?
Ich glaube, Altern ist immer noch stigmatisiert, geht halt immer auch noch um Beziehungspflege im Alter. Also ich habe ein anderes Auftreten, wenn ich jung, dynamisch, groß, kräftig bin und alles vital aussieht. Auf dem Datingmarkt habe ich andere Optionen. Es hat halt sehr, sehr viele Vorteile, jung und gut und faltenfrei auszusehen. Ich denke, das ist sicherlich einer der Hauptgründe. Und wir haben in unserer Welt schon viele Probleme gelöst, ja, und werden da immer besser. KI und anderes und viele Sorgen sind uns genommen. Neue kommen jetzt, aber das ist ein anderes Thema. Aber das Thema Altern und diese Sterblichkeit, die haben wir noch nicht überwunden. Und ich glaube, das ist so für viele im Moment, die wenig andere Sorgen haben, sage ich mal, so eins der letzten Mysterien, die man noch lüften kann. Und deshalb versuchen Menschen halt, das auch zu besiegen, das Altern.
Und wie stehst du persönlich dazu? Also willst du mit 70 auch aussehen wie 70 oder hättest du da ein Problem mit?
Ihr habt doch das schöne Cover von mir gemacht für den Podcast. Da sieht man mich jetzt. Und ich habe vorhin noch gesagt, wenn ich mit 70 so aussehe wie auf dem Cover, dann ist alles für mich fein. Nein, ich habe eine andere Haltung. Ich finde Altern schön, weil die Alternative ist, jung zu sterben. Also ich bin dankbar, dass ich 51 bin und ich fühle mich gut und es ist für mich okay, dass ich Falten habe, mich stört das nicht. Altern hat auch ganz viele Vorteile. Ich bin weiser, ich mache nicht mehr so viele dumme Sachen, ich habe keine FOMO mehr, Fear of Missing Out, ich muss nicht mehr jede Party mitmachen, weil ich Angst habe, was zu verpassen. Das Leben ist also durchaus auch schön und angenehm, man hat was erreicht, man hat ein Standing, so, das ist, für mich passt das. Also wir sollten Altern nicht bekämpfen, wir sollten lernen, das Altern zu akzeptieren und zu integrieren. Auch nochmal und auch insbesondere für unsere älteren Menschen, ich finde das so schlimm, ich gebe jetzt bald eine Keynote über Altersheime und das Leben im Altern, das unabhängige Leben im Altern, ich finde das so schlimm, dass wir Altern ausgrenzen, dass ältere Menschen in Altersheimen vor sich hin vegetieren. Vielleicht sollte der Schritt dahin gehen, dass wir Altern akzeptieren und akzeptieren, umarmen und Menschen wieder integrieren in unseren Alltag, die älter werden und vielleicht nicht mehr so unabhängig, frisch und jung sind.
Das ist eigentlich schon ein super schöner Schlusssatz, Felix. Aber ich glaube, wir wollen nicht verzichten auf die drei Tipps. Longevity-Tipps. Nee, lass sie uns noch machen.
Drei Longevity-Tipps von Dr. Felix Bertram.
Also was wären heute nach der Folge deine drei Tipps für gesunde Hautalterung?
Es wird dich sicher nicht überraschen, dass ich sage, gesunde Hautalterung hat mit gesunder Körperalterung zu tun. Also wir bleiben bei unseren Longevity-Säulen, Schlaf, Stress, Ernährung, Sport und Bewegung. Wenn ich das ausgeschöpft habe, dann gibt es als zweites Sonnenschutz und nicht rauchen. Ganz wichtig. Und als drittes auch Hautpflege, aber Hautpflege ähnlich verstehen wie Supplements in der Longevity-Bewegung. Es ist das Add-on, sozusagen die Stärkung der Barrierefunktion, die Unterstützung der Haut, wenn ich alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft habe.
Ja, super. Vielen Dank für die Tipps, Felix. Und danke, dass du heute da warst. Wir verabschieden uns jetzt erstmal in die Sommerpause. Das ist vielleicht nochmal eine gute Chance für unsere Hörerinnen und Hörer, ein paar alte Folgen, die sie vielleicht verpasst haben, nochmal nachzuhören. Dir wünsche ich erstmal einen schönen Sommer, Felix.
Danke dir.
Und wir hören uns ganz bald.
Ich werde meine Haut gut schützen vor Sonne.
Sehr gut. Im Laufe dieses Podcasts wollen wir mehr darüber erfahren, was wir für ein langes und gesundes Leben tun können. Abonniert uns gerne oder lasst uns eine Bewertung da. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns an längerleben@funkemedien.de. Wir hören uns nächste Woche.
Ein Podcast von Funke. Ein Podcast von Funke.